Wir sind ja schon länger in dieser Thematik von der Weisheit Gottes, vom Dienen in Kraft, aber umhüllt mit Weisheit, wo sich in unserem Handeln nicht nur die übernatürliche Kraft zeigt, sondern auch Weisheit, wie wir die Kraft von Gott anwenden bei Menschen. Man kann ja Menschen auch mit den Worten zu Tod schlagen. Das ist eben dann nicht so weise, sondern wir wollen uns da vom Geist Gottes führen und leiten lassen, wie wir das machen sollen. Wir haben auch gesehen, um zu reifen, gibt es im Laufe unseres Lebens Prüfungen. Und das ist nicht zu vergleichen mit Prüfungen an der Uni oder in der Schule. Es geht nicht darum, herauszufinden, wie viel du weißt und ob du gut und richtig machst, sondern es geht darum, herauszufinden, was ist in uns drin, wo wir dann Freude haben über die Bestätigung, die wir in der Prüfung finden und sagen, wow, da ist mehr drin, als ich gedacht habe. Oder dann auch feststellen, okay, da gibt es noch Sachen, die fehlen, wo Gott zur Blüte bringen will. Und darum können wir uns immer freuen in Prüfungen. Und das ist auch das, das Wort, das uns x-mal sagt, freut euch, wenn ihr in Prüfungen hineinkommt. Freut euch. Und wenn wir noch nicht können, uns freuen, wenn wir in Prüfungen kommen, dann müssen wir schauen, wo wir noch irgendwo ein bisschen ajustiert werden dürfen. Weil eigentlich gibt es immer Grund zur Freude. Weil wir sind schon angenommen als Kind Gottes. Es geht nicht darum, Gott etwas zu beweisen. Sondern es geht darum, in die volle Berufung, zur vollen Blüte zu kommen. Weil für alles, was schiefgelaufen ist, oder wie es Aida vorhin so schön gesagt hat, ist der Preis schon lange gezahlt worden. Wir sind angenommen aufgrund vom Blut von Jesus und nicht, weil wir Gott noch etwas müssen beweisen oder in Prüfungen müssen brillieren. Sondern es geht darum, tiefer in unsere Berufungen hineinzukommen. Genau. Also, am Ende lernen, mit unserem freien Willen weise Entscheidungen zu fällen, um unser volles Potenzial zu entfalten. Das ist ein guter Satz, he? Mir gefällt der. Um das geht es zum Schluss. Auch in Prüfungen rein. Lernen, mit freiem Willen weise Entscheidungen zu fällen, um unser volles Potenzial zu entfalten, in die volle Berufung hineinkommen, zur vollen Blüte kommen, damit wir geistliches Leben vom Himmel hervorbringen können. Das ist das Ziel von Prüfungen. Einfach zu merken, was ist schon drin und was ist einfach noch nicht drin, wo einfach noch mehr Möglichkeiten in uns da sind. Das Gold ist schon in uns eingelegt. Manchmal muss man den Müll noch ein bisschen auf die Seite räumen, damit man es sieht. Und Prüfungen helfen, da in diese Sichtweise hineinzukommen. Und dann kommt auch Freude. Weil das Schöne ist, oder, wenn du in eine Prüfung kommst und vielleicht feststellst, oh, da fehlt aber noch manches, dann kann man frustriert sein, aber man kann sich auch freuen und sagen, ja, Gottlob ist der Preis für all das schon gezahlt worden und ich kann jetzt endlich mal den Müller kennen, kann auf die Seite räumen, damit endlich all das Gold, das ja Gott schon lange in mich eingelegt hat, voll sichtbar wird und zur vollen Blüte kann kommen. Und dann kann ich mich anfangen freuen über Prüfungen. Aber es hat viel mit Identität zu tun. Weiss ich, wer ich bin? Wenn ich mich immer noch schlecht fühle und meine nicht zu genügen, dann ist jede Prüfung eine riesige Frustration. Weil ich dann all mein Versagen sehe und meine, erst wenn ich perfekt bin und nicht mehr versage, dann kann mich Gott lieben und dann bin ich in einer tödlichen Spirale. Und darum ist es so wichtig zu wissen, meine Identität in Christus ist, ich bin unter dem Blut von Jesus rein, heilig, gerecht. Und dann muss ich mich nicht mehr frustrieren, wenn ich in einer Prüfung irgendwie noch Schwachstellen führen kann und sagen, oh, endlich kommt das Licht. Es ist Zeit, dass noch mehr von dem Gold in mir rein zur vollen Blüte kommt. Und das ist das, was wir uns damit beschäftigen wollen. Okay. Wir haben gesehen, dass es Bereiche gibt, wo uns Gott auch prüfen wird, gerade in der Zeit, wo sie einen grossen Einfluss haben auf unser Leben und auf das Potenzial, das in uns schlummert. Das ist Gunst, Autorität und Umgang mit Ressourcen, sagt das Zeit, Geld, aber auch andere Mittel, die uns Gott anvertraut, um damit zu arbeiten. Und wir haben das letzte Mal schon einiges über Gunst gehört und haben gesehen, dass uns Gott eigentlich Gunst schenkt, nicht nur, weil er Freude daran hat, uns Möglichkeiten und Potenzial zu schenken, sondern weil er die Menschen um uns herum genauso liebt wie uns. Wir sind uns manchmal nicht bewusst, oder manchmal denkt man vielleicht, ich bin ein bisschen mehr geliebt als die anderen rundherum, weil die sind ja schlechter. Dann hat man eben noch nicht so ganz die Identität verstanden, dass Gott sagt, ich liebe alle Menschen und habe für alle den Preis gezahlt. Und darum ist es immer so, wenn Gott dir Gunst schenkt, Begabungen, Zugang zu Menschen, Weisheit, Ideen, irgendetwas, oder? Dann ist es immer aus dem Grund, weil er dich liebt, darum vertraut er die Sachen an. Aber weil er die Menschen um dich herum liebt, wo er will, dass die Gunst, die du bekommen hast, du weiterschenkst. Andere teilhaben lässt an dem Guten, das Gott dir gegeben hat. Also wenn Gott dich ermutigt und dir eine Gabe von der Ermutigung gegeben hat, dann ist es nicht, dass du dich freust, dass du jetzt auch noch selber ermutigen kannst, sondern weil er die Menschen um dich herum liebt, wo du mit dieser Gabe von der Ermutigung kannst segnen. Das ist ganz wichtig, dass man das über Gunst versteht. Es ist nie Selbstzweck, oder? Sondern es ist immer gedacht, Gott will immer, hat seine ganze Familie lieb und will sich verschenken. Und darum will er auch, dass wir werden wie er und lernen, das, was uns anvertraut wurde, zu verschenken. Ja, das nächste Thema, das wir heute ein bisschen tiefer anschauen, ist Autorität. Und die Frage bei Autorität ist natürlich, wer von euch hat das Gefühl, dass er an einem Ort steht, wo ihm Autorität gegeben ist. Ah, es hat nur wenige. He? Die meisten sind autoritätslos in ihrem Leben. Okay, gut, dann ist es wichtig, dass wir die Botschaft heute hören. Das war nicht ganz vergeben. Wir hätten das Thema müssen wechseln. Wenn du als Vater und Mutter in einer Familie stehst, ob du es willst oder nicht, du hast Autorität. Die Kinder, kaum sind sie auf dieser Welt, das Erste, was sie machen, nach kurzer Zeit, ist, sie strahlen dich an. Sie haben einen Ort fixiert, oder, wo sie wissen, das ist Vater, das ist Mutter. Und sie fangen an, alles zu kopieren, was du machst, aus schlechter, dummer Weise, oder? Das haben wir dann als Eltern nicht gern. Irgendwann spätestens im Teenageralter merken, das sind ja gar nicht meine Kinder, die schlecht sind, sondern ich bin ein schlechtes Vorbild gewesen. Die haben ja mich nur nachgemacht. Das ist dann der Moment, wo man definitiv am spätesten gespiegelt wird, was in einem innen ist oder was nicht. Aber was wir sehen, ist, ob wir wollen oder nicht, die schauen auf uns. Das ist Autorität. Du kannst es versuchen abzustellen, das geht nicht. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du irgendwo mit einer Freundin oder einem Freund ein Gespräch geführt hast, der hat sein Leid geklagt, du hast ein paar Worte gesagt und der andere ist wie verändert und geht ermutigend weg. Und was ist jetzt da passiert? Das ist Autorität, oder? Du fängst an, Einfluss zu nehmen auf das Leben von einem anderen durch das, was du sagst. Kann positiv oder negativ sein. Aber es passiert etwas. Und wenn man Autorität anschaut, wie das da im Wikipedia definiert ist, dann muss man den Satz etwa 10-mal lesen, bis man ihn versteht. Auf jeden Fall, mir ist es so gegangen. Da steht, Autorität ist ein Platz in der Gesellschaft, die einer Institution oder Person zugeschrieben wird, und bewirken kann, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Also was genau meint jetzt Wikipedia mit dieser Definition, oder? Also was man ja da sieht, ist, dass Autorität ein Platz ist, wo ich mich an mich anreisse, mit Macht. Ich kann Macht auf Menschen ausüben. Dann habe ich über die Macht Autorität. Das merkt man, wenn ein Polizeiauto auf der Autobahn fährt, dass plötzlich alle langsamer fahren. Man kennt ja keine Ahnung, warum, oder? Aber sie fahren plötzlich langsamer als vorher. Ohne das blaue Sirene, nichts ist da. Einfach das Fahrzeug, das so bemalt ist mit Leuten, die spezielle Kleidung drin haben, oder? Fängt man an, sich an gewissen Maßstäben zu orientieren, die sie vertreten. Das ist Autorität. Dort ist sie jetzt gelb, die Uniform und das richtige Auto, oder? Das passiert im Zivilen nicht. In meiner Nachbarschaft wohnt ein Polizist, oder? Der steht mit Shorts und T-Shirt dort. Ich habe dann nicht irgendwelche Hemmungen, etwas zu machen, was man vielleicht nicht sollte machen, oder? Weil er sieht aus wie ich. Aber wenn er dort würde, in seiner Uniform, dann würde ich wahrscheinlich schauen, habe ich mehr als 30 oder 50 oder stimmt alles mit dem Auto, habe ich das Licht angezündet. Merkt ihr, was da der Fall ist? Also das ist Autorität und das ist als Eltern daheim auch. Der Polizist kann nicht sagen, ich habe jetzt meine Uniform an, ich müsste mich nicht ernst nehmen. Er hat sie an, ob er sagt, und er hat gesagt, ich nehme ihn ernst. aufgrund von seiner Uniform. Und als Eltern, da heisst das Gleiche, also ob du jetzt deine Elternuniform anhast oder nicht, die Kinder richten sich nach dir. Ob du einen schlechten Tag oder einen guten Tag hast, ob du heute gerade gut drauf bist oder schlecht drauf bist, die Kinder richten sich nach dir, weil du bist ihre Autorität. Okay, also, wir alle, ohne Ausnahme, hätten die Hand erheben können, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, in Autoritätspositionen hineingesetzt. Die Frage ist, wie weise gehen wir mit dieser Autorität um? Das ist die Frage. Wie weise gehen wir mit Autorität um? Die zweite Definition ist ja, Autorität ist ein auf Tradition, Macht oder Können beruhender Einfluss und dadurch erworbenes Ansehen. Also eben, ich kann durch Tradition, also weil mein Vater König ist, bin ich König geworden, aufgrund von dem habe ich jetzt gewisse Autorität. Das ist Tradition, oder? Macht, ich bin der Chef im Geschäft und ob es dir passt oder nicht, du machst jetzt, was ich dir sage. Ja? Position gibt mir Autorität. Dann kann es aber auch Können sein, eben Fähigkeiten, die wir haben, die nachher dafür sorgen, dass sich Menschen in ihrem Handeln ausrichten. Es kann sein, dass du weise Worte hast, Wort vom Trost, Heilig, weiss ich was, irgendwelche Sachen, oder? Eine Fähigkeit, die andere nicht haben, oder eine Fähigkeit, die andere merken, das tut mir gut, und Menschen richten sich nach dir aus. All die Influencer, oder modernen englischen Begriff, das sind die Leute im Internet, die irgendwelche Sachen beschreiben aus ihrem Leben, wo man nicht weiss, warum es jemand interessiert, aber Millionen gibt es, die es interessiert, und dann sagen, like, 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 ich habe das alles gern, und die können dann irgendwelche Sachen erzählen und Produkte kaufen, und dann alle Millionen kaufen die Produkte auch. Das ist auch eine Form von Autorität. Mein Verhalten, mein Handeln, mein Reden finden gewisse Leute cool, die folgen mir und dadurch gibt es eine andere, die sagen, kannst du bitte für uns Werbung machen, oder damit sie die Produkte auch kaufen, ob die gut findest oder nicht. Aber mach doch das bitte, verdienst dafür ein bisschen Geld dabei. Das ist Autorität, oder? Ich kann jetzt Einfluss nehmen auf das Kaufverhalten von Hunderttausenden von Menschen, einfach in dem, dass ich sage, ich finde das Produkt cool. Ob das wahr ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Aufgrund von dem, dass ich es verwende, verwende es die anderen auch. Ist auch eine Form von Autorität. Also, was ich euch damit zeigen will, Autorität haben wir viel mehr, als wir uns gerade im ersten Moment bewusst sind. Aber die Frage nochmal, wie weise gehen wir mit Autorität um? Wir können damit arbeiten für das Reich Gottes, wir können für uns persönlich arbeiten und wir können sagen, ich habe so Angst davor, ich verstecke es in den Schubladen und gehe dieser Sache aus dem Weg. Okay, also, jeder Mensch hat ein bestimmtes Maß von Autorität, das sich auch verändern kann im Laufe des Lebens, im Laufe unserer Berufung. Aber, das ist die Bibel auch klar, gleichzeitig soll auch jeder Mensch unter Autorität leben. Jeder Mensch soll unter Autorität leben. Und das passiert manchmal auch bewusst, dass man sich unter eine Autorität stellt, was Gott sehr schätzt und gut findet. Und manchmal ist es auch unbewusst. Also, der Autorität von Gott kann ich mich bewusst unterstellen. Ich sage, ich glaube an Jesus Christus und dass Gott einen guten Plan hat für mein Leben und ich richte mich an dem aus. Oder? Ich orientiere mich an dem, was Gott sagt und tut. Aber ich kann auch sagen, das interessiert mich überhaupt nicht und finde es irgendwann einmal raus, wenn ich sterbe, dass ich doch unter dieser Autorität gestanden bin, aber es irgendwie verpasst habe. Also es kann bewusst oder unbewusst sein, dass man unter Autorität lebt, die Regierung. Also ich habe vorher ein Beispiel mit dem Polizist gemacht. Du stehst unter dieser Autorität, auch wenn es dich wirklich angurkt. Du kannst auch auf der Autobahn mit 300 rumfahren, das probieren manchmal gewisse Leute, Glück haben, dass sie keinen verwünscht. Wenn sie verwünscht, kannst du das Auto stehen lassen, das Billett kannst du auch abgeben und schauen, wie du wieder heimkommst. Also unter dieser Autorität stehst du auch irgendwie zwangsläufig. Leiterschaft. Gott redet viel von Leiterschaft in der Gemeinde und sagt, hey, fügt euch dieser Autorität, denn sie ist von Gott gegeben, damit es ihnen nicht schwerfällt. Tausendjährige Reich. Gott regiert mit den Gläubigen auf dieser Erde. auch dort gibt es Verantwortung. Offenbarung redet ganz klar von, da wird der eine gesetzt über das und der andere gesetzt über das und der wird gesetzt über das. Also Gott verteilt dort Verantwortung und Autorität zum Regieren im tausendjährigen Reich. Aber auch im Himmelreich ist das der Fall. Also wichtig ist, oder, wenn du jetzt eher zu dieser Sorte Mensch gehörst, der so sehr autonom wird sein, sehr unabhängig, ich mache, was mir passt und ich lasse mir von keinem reinreden, dann wäre jetzt der Moment, um zumindest zu realisieren, dass Gott das anders sagt. Gott gibt uns Autorität, oder wir nehmen uns Autorität, aber wir stehen auch unter Autorität. Aber auch in dieser Frage, wenn ich unter Autorität stehe, ist, gehe ich weise mit dem Stehen unter Autorität um? Oder mache ich es denen, die über mich gestellt sind, möglichst schwer, dass sie etwas zu tun haben? Sie sollen etwas machen für ihr Geld. Auch da gibt es ein Verhalten, wo Gott eine klare Idee dazu hat. Also die Autorität in unserem Leben hängt da davon ab, wie viel Macht wir ausüben. Kann sein. Aber es ist nicht ganz das, was Gott hat wollen. Die Autorität in unserem Leben, die Gott uns gibt, hängt davon ab, wie wir mit Menschen umgehen, die Gott über uns als Autorität gestellt hat. Das ist noch spannend, oder? Das könnt ihr überall in der Bibel verfolgen, an x Orten. Also dort, wo Menschen Autorität über sich geehrt haben, solange man nicht von ihnen etwas verlangt hat, was im Widerspruch gestanden ist zu dem, was Gott tun will, ist auch ihnen Autorität gegeben worden. Es gibt so viele Beispiele, die ihr leben könnt. Wenn du den Wunsch hast, mehr Autorität in deinem Leben zu haben, egal über was, auch immer, oder, dann ist das etwas Wichtiges, was du lernen musst. Gott wird dir nie mehr Autorität geben, wenn du nicht zeigst in deinem Leben, wie du dich an Autorität ausrichtest. Und wie Gott das möchte, gehandhabt haben. Macht er nicht. Weil sein Reich funktioniert so. Sein Reich ist kein Reich vom Chaos, es ist kein Reich von Individualität, im Sinn von jeder macht, was er will. Sondern zuerst im Leben musst du auch mal ihn als Autorität anerkennen, oder? Und andere Autoritäten, die er eingesetzt hat, auch die Schweizer Regierung, ob sie uns passt oder nicht. Aber Gott hat sie eingesetzt. Solange sie nicht etwas von uns verlangt, was im Widerspruch zum Wort ist, ordnen wir uns ihnen unter. Das heisst, Gott erwartet, dass du deine Steuern zahlst und bei den Steuern nicht bescheissest und auch nicht versuchst zu tricksen. Gott erwartet, dass du dich an Verkehrsregeln haltest. Da gibt es ganz viele Sachen, weil er sagt, das ist die Autorität, die ich in diesem Land über dich gesetzt habe. Ich erwarte ein Verhalten von dir. Und wenn du selber willst, mehr Autorität im Leben ausüben, dann zeig, wie du mit diesen Autoritäten, die ich dir ins Leben gestellt habe, mit denen umgehst. Christen sagen ja oft, mir ist alle Autorität gegeben. Steht ja auch in der Bibel. Aber wenn man dann ihr Leben hinschaut, dann sieht man nicht so viel davon. Weder sich unter Autorität stellen, noch wirklich Autorität haben, ausser mit den Lippen. Also muss man auch dort sagen, okay, es ist wichtig zu unterscheiden, wenn die Schrift sagt, mir ist alle Autorität gegeben. Was bedeutet denn das genau in meinem Alltag? Da lesen wir mal Johannes 16, 15. Da sagt Jesus, alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Das haben die Pharisäer nicht so lässig gefunden. Ziemlich eine dramatische Aussage. Aus diesem Grund sage ich, was er, und da meint der Heilige Geist, also man kann da die Verse vorlesen, sieht man das, was der Heilige Geist euch verkünden wird, empfängt er von mir. Das ist noch krasser, oder? Also Jesus sagt da damit, oder? Alles, was meinem Vater im Himmel gehört, gehört auch mir. Und alles, was ihr gehört, was der Heilige Geist erzählt, das hat er von mir. Damit wird Jesus zu einer sehr zentralen Figur, zumindest in diesem Vers. Und später sagt er, alles, was ich von meinem Vater geerbt habe, gebe ich euch. Damit er auf der Erde grösser Werk tun, als ich sie da habe, weil ich gehe zum Vater. Aber der Heilige Geist ist da und der sagt nichts anderes, als ich gesagt habe, weil der redet aus mir. Und dann fangen wir an umsetzen. Okay, jetzt ist also da eine riesige Autorität mir gegeben, weil Jesus sagt in der Bibel x Verse, keiner, der krank war und zu ihm gekommen ist, ist krank geblieben. Jeder ist gesund geworden. Also könnte man sagen, gut, dir ist die gleiche Autorität verliehen. Jeder, der zu dir kommt, kannst jetzt am Morgen oder heute Nachmittag im Rapperswil an den See runterstehen, kommen alle hin, garantierte Heilung. Das war bei Jesus so. Und dann stellst du vielleicht fest, ja, es ist nicht ganz so. Oder meistens so. Vielleicht ist es auch häufig, vielleicht schaffst du es auf 80%, ich weiss es nicht. Aber wahrscheinlich wirst du feststellen, nicht jeder. Und dann fragst du natürlich, okay, was ist jetzt schiefgelaufen? Stimmt die Bibel nicht? Jetzt habe ich doch Autorität, habe ich sie gleich nicht. Mir ist alles gegeben als Erbe. Das ist das Erste, was passiert. Okay, also wenn, meine Kinder sind auch Erben, aber im Moment sehen sie noch nicht viel davon. Ich könnte ja bereits da stückweise rausgeben, wenn ich wette, aber ich mache es im Moment nicht, oder? Ich mache jeden unterschiedlich, aber ich könnte. Und dann, wenn du jetzt sehr viel zum Erben hast und viel Verantwortung, Ländereien, Häuser, keine Ahnung was alles, dann machst du manchmal auch gewisse Klauseln, dass du sagst, also solange sie 18 sind, sollen jetzt noch nichts davon sehen, da sollen sie einfach kostenlos einhaben und wenn es dann vielleicht so viel sind, dann sollen sie so viel sehen und da gibt es ja ganz tausend Regelungen, die du kannst machen. Und bei Gott ist das Gleiche. Erbt, geerbt haben wir alles. Das ist auf dem Konto. Aber der Zugang zum Konto ist begrenzt. Gott hat sich erlaubt, obwohl er uns zu Erben gemacht hat, noch den Heiligen Geist dazwischen zu schalten, zum sagen, wann wird was freigeschalten. Das ist nicht so einfach, um mit dem umzugehen, oder? Also manchmal hat mir als Erbe jetzt gerade gern alles. Und ich entscheide nachher, wenn ich es brauche. Sagt Gott, ja, ich verstehe den Wunsch. Wir haben es noch den Heiligen Geist dazwischen geschaltet, weil es gibt noch ein paar Sachen zum Lernen. Also, es kann immer nur so weit genutzt werden, wie wir auch gehorsam haben gegenüber dem Plan Gottes. Gott hat einen Plan für mein Leben, einen Plan für dein Leben. Und das Erbe nutzen hat auch immer etwas zu tun mit dem Plan Gottes. Also zu verstehen, was will er tun? Wo ist er dran? Was ist im Moment Sache? Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt, tue ich mich diesen Plan unterordnen? Oder sage ich, ich mache es auf meine Art. Also jetzt geht es auch wieder, stelle ich mich unter Autorität, akzeptiere ich das, oder sage ich, nein, ich mache es auf meine Art. Ich mache es, wie es mir passt. Und da ich jetzt alles jetzt will, und zwar jetzt heisst jetzt gerade genau und nicht in zwei Jahren, rebelliere ich gegen das auf. Und dann werden wir halt vielleicht manchmal ein bisschen länger müssen warten. Weil Gott hat einen enorm langen Atem, und kann uns da schon auflaufen lassen, bis wir merken, okay, vielleicht lohnt es sich nochmal, gewisse Lektionen zu lernen, noch ein bisschen an der Reife zu arbeiten, an unserer geistlichen Reife. Manchmal muss man da dazu in ein bestimmtes Alter kommen. Manchmal kann man das schon in jungen Jahren erreichen. Manchmal müssen Leute 80 werden, wie der Mose, bis er ready ist, um die ganze Autorität zum Volk führen, anvertraut überzukommen. Bei der ersten Lektion hat es gerade einen Toten gegeben. Gott gesagt, ja, dann vielleicht nochmal 40 Jahre Schafhüten, gewisse Lektionen beim Schafhüten lernen, dann nochmal loslassen. Oder vielleicht wäre sonst das Volk schneller tot gewesen, als es Gott lieb gewesen ist. Wie auch immer, oder? Also Reife, unsere Reife hat etwas damit zu tun, wie viel Autorität in unserem Leben sichtbar wird. Was da alles soll sichtbar werden. Also, das Ziel ist, dass wir Autorität gebrauchen, um in jeder Situation die Werte vom Reich Gottes aufrechtzuerhalten, sichtbar zu machen oder wiederherzustellen. Das müssen wir uns auch fragen, auch als Familienvater, als Mutter, als egal wo du angestellt bist und merkst, Gott hat mir Autorität gegeben. Es gibt Menschen, die richten ihr Verhalten nach dem aus, was ich jetzt mache. Tun ich mit dem, wie ich Autorität lebe, in der Familie oder in diesen anderen Situationen, tun ich damit den Wert vom Reich Gottes aufrichten? Ist das Ziel von meiner Autorität, die ich ausübe? Mache ich das? Am Job, den ich im Geschäft habe? Oder wenn sie sowieso schon in einer Schieflage ist, tun ich mit meiner Autorität beizutragen, zum Wert vom Reich Gottes wieder aufrichten? im Geschäft, als Vorgesetzter, als Mutter, als Vater, in der Nachbarschaft. Keine Ahnung, wo immer dass du angestellt bist, um Autorität freisetzen, wo Menschen auf dich hören. Also, das ist auch der Grund, warum Gott unsere Autorität oft braucht und einsetzen will bei Menschen, die selber keine Stimme haben. Der Stimmlose, der Nichtgehörte. Zum Beispiel die Ungeborenen. Säugling, die nicht abgetrieben werden sollten. Also dann will Gott uns brauchen. Oder auch die Schwachen, die Randständigen, die Gesellschaft, die nicht gehört sind, die an die Seite gedrängt sind. Gott will oft unsere Autorität brauchen, um dort seinen Standort wiederherzustellen und zu sagen, schaff Recht der Witwe, der Weise, egal was es ist. Ist oft so. Der Salomo hat ja da einen Wunsch offen gehabt auf seiner Reise. Genau. Im 1. König 3, 11 bis 12, und Gott sprach zu ihm, also zum Salomo, weil du um diese Sache gebeten hast, also er hat ja einen Wunsch offen gehabt und gesagt, gib mir da Ideen, wenn ich das Volk soll führen. Und hast dir nicht viele Tage erbeten, also ein langes Leben, und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Also er hat einen guten Entscheid gefällt, oder? Er hat Autorität gehabt, einen Wunsch zu äußern und hat die können verwenden. Und was hat er damit gemacht? Oder er hat gesagt, gib mir Weisheit, um das Volk zu führen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Entscheid, wie man mit Weisheit umgeht. Er hat es wollen einsetzen, seine Autorität, um anderen gut zu tun. Und die erste Übung, oder, wo er ja dann nachher reinkommt, ist eine Geschichte. Wer kennt die Geschichte? Ja, was ist das für eine Geschichte? Genau. Also, da sind zwei Frauen gewesen, die haben am gleichen Ort übernachtet und während dieser Nacht ist ein Baby gestorben. Und die Frau, die Mutter, der das Baby gestorben ist, hat das überhaupt nicht lässig gefunden, hat das Baby von der anderen genommen, die beiden Babys nachts vertauscht und morgens ist die eine aufgewacht, ihr Kind ist da gewesen, oder? Hat sie nicht lässig gefunden? Ist zum Salomo gegangen, hat interveniert, oder? Und gesagt, hey, du musst bei uns da jetzt Gerechtigkeit schaffen. Der Salomo hat eine Eingebung gehabt und hat gesagt, gut, nehmt das Kind, das übrig ist, tun es halbieren, dann hat jede Mutter eine Hälfte. Schwer geholt, oder? Und dann hat die Mutter, die Mutter vom Kind war, interveniert und gesagt, hey, stopp, also, wenn es schon so zu und her geht, dann soll es die andere bekommen, Hauptsache es lebt, oder? Und dann hat er gewusst, aha, das ist die richtige Mutter. Weise. Jetzt, spannender an dieser Geschichte ist, die ist ja relativ bekannt, aber spannender an dieser Geschichte ist, eine von seinen ersten Amtshandlungen vom Salomo hat er also an einer Frau Gerechtigkeit geschafft, wo eine Prostituierte ist, wohlgemerkt, oder? Es ist eine Prostituierte gewesen, wo nach dem Gesetz von Israel hätte müssen vor die Stadt ausgeführt werden und gesteinigt werden. Prostitution nicht toleriert worden in Israel, die hätte also müssen zum Tod verurteilt werden. Und das ist doch das Spannende, oder? Wo man sieht, unter dem alten Bund schon, hätte er eigentlich das Todesurteil müssen ausrichten, hat er nicht gemacht, sondern sieht die Gnade Gottes, wo viel weiter reicht. Eben so eine Art, das Bild aus dem neuen Bund, das sich im alten Bund schon zeigt. Wo aber auch die Weisheit vom Salomo zeigt. Also er ist nicht der Gewaltsherrscher gewesen, oder? Wo jetzt einfach sagt, was interessiert mich, euer Problem, macht doch was ihr wollt. Er hat da Wichtiges zu tun. Sondern dieser Frau Gerechtigkeit schafft. Seine Gesinnung, also die Autorität zu brauchen, um gut zu tun, um denen, die schwach sind, denen, die ungerecht sind, den Standard Gottes, den Wert Gottes aufzurichten. Das ist nichts anderes, was er in dem Augenblick gemacht hat. Und ich denke, das zeigt etwas über den Salomo, neben allen anderen Ecken und Kanten, die er gehabt hat, wo er gewusst hat, wie man Autorität weise einsetzt. Das Wichtige beim Ausüben von Autorität, auch in der Familie, auch im Geschäft, ist, immer bei der Art, wie man es macht, ein angemessenes Bild von Gott wiederzugeben. Das ist A und O. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein angemessenes Bild von Gott? Hat viel zu tun mit unserer Identität, hat viel zu tun mit Wert, Weil jeder hat ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von, wie Gott ist. Also wenn ich zum Beispiel an Christen denke, wo Gott als einen zornigen Tyrann sehen, der nur darauf wartet, dass sie einen Fehler machen, um mir dann mit irgendeiner Strafe eins auf den Deckel zu hauen und dann denken, hey, ich bin wahrscheinlich krank, weil ich da die letzte Woche gesündigt habe. Dann tun wir damit das Bild zeigen von einem Gott, oder, wo nur wartet, bis ich einen Fehler mache, um dann reinzuschlagen. Also auch entlehnt aus gewissen Gesetzmäßigkeiten vom Alten Bund, aber da war Gnade noch nicht ausgegossen gewesen. Das heisst, ich vermische ein Bild von Gott aus dem Alten Bund mit dem Bild von Gott vom Neuen Bund. Hat sich Gott zwischen diesen zwei Bündnissen verändert? Nein. Aber sein Sohn hat den Preis gezahlt und seither bedeckt das Blut von Jesus, oder, alle unsere Fehler. Und damit kann Gott anders mit uns umgehen als im Alten Bund. Wenn ich ein Gnusch mache mit diesen zwei Bündnissen, dann gebe ich ein falsches Bild von Gott ab. Auch wenn ich Autorität ausübe. Dann geht es schief. Also mit Autorität richtig umzugehen, etwas zu tun, zu wissen, wer ich bin und zu wissen, wer der Vater ist und wie er ist. Und wenn ich da eine Schieflage in dem Bild habe, dann werde ich beim Anwenden von Autorität Fehler machen. Ob ich will oder nicht. Darum ist das so ein wichtiges Thema, dort rein ein gutes Fundament zu haben. Also, übrigens eine gute Möglichkeit, noch einen Werbespot einzureichen für den Firestarters-Kurs. Das ist genau das, was wir dort eben auch festmachen. Das geht um das Thema Gott ist gut. Und er ist besser, als du denkst. Das Buch hätten wir auch noch unten, wo man sich da auch ein bisschen in Kenntnis darüber setzen kann. Okay, also. Wenn wir Autorität so einsetzen, wie es Jesus gemacht hat, dann werden wir wenigstens minimal Gottes Herz und Wesen verstanden haben. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir den Auftrag, Städte und Nationen zu verändern, nur schwierig oder gar nicht erfüllen. Das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Wo richten wir uns dann aus? Immer an Jesus. Wenn wir ein Knusch bekommen mit Bibelstellen, dann gehst du immer in die Evangelien, am liebsten in Johannes-Evangelium. Jesus selber hat gesagt, wer mich sieht, sieht der Vater. Wer mich hört, hört der Vater. Weil ich rede nur, was ich den Vater höre, rede. Die einzige wahre, unabänderliche, einmalige, widerspruchsfreie Theologie ist immer dann, wenn Jesus redet. Bei allen anderen Sachen magst du irgendwo sagen, gut, wie hat jetzt echt der Paulus das gemeint? In welchem Kontext ist das gestanden? Wenn immer du etwas liest, oder, wo du merkst, ich kann es nicht recht einsortieren, dann gang zurück in die Evangelien, orientiere dich an dem, was Jesus sagt. Und das übersteuert immer alles, weil da hat Gott selber geredet und er hat im Neuen Bund geredet. Das ist das ein für alle Mal Gültige. Also mach nicht Bibelstellen aus dem Neuen oder Alten Bund, doktor dir da irgendeine Theorie zurecht, wo nachher im Widerspruch steht zu etwas, was Jesus Christus selber geredet hat. Das ist ein ganz einfacher Maßstab, um mit der Bibel umzugehen, auch wenn man sie jetzt nicht in allen Tiefen kennt. Orientiere dich immer an den Evangelien, weil dort redet Jesus und er ist reine Theologie. Also, Jesus hat auch Menschen befreit, denen ihr Leben durch eigene Entscheidungen, durch eigene Fehler im totalen Chaos gelandet ist. Die Pharisäer haben einen Bogen um die Menschen gemacht. Gibt es auch mehr als eine Bibelstelle. Bei der Steinigung von der Frau, die Ehebruch begangen hat, bei der Frau, die Salböl über seine Füße schüttet, überall sind die Religiösen gekommen und sofort da gesagt, irgendetwas ist da nicht so, wie sie sollte. Und Jesus hat immer mit Menschen, die durch eigene Fehler das Chaos angerichtet haben, den Standard vom Reich Gottes aufgestellt und ermutigt, aufgebaut, Gerechtigkeit verkündet und die Leute wiederhergestellt. Das ist Autorität, wie wir sie leben sollen am Arbeitsplatz und wo immer das wir sind. Jesus hat Gefangene befreit, er hat Gebundene befreit. Gefangene, die hat man in Gefangenschaft geführt. Gebundene sind meist zur eigenen Fehler in Gebundenheit gekommen. Jesus hat beide befreit. Also die, die sich durch eigene Fehler in Schwierigkeiten gebracht haben und die, die andere Fehler gemacht haben und sie in Schwierigkeiten gebracht haben. Wenn du Autorität lebst in der Familie, in der Nachbarschaft, im Geschäft, dann orientiere dich an dem. Es ist egal, durch was Menschen Schwierigkeiten gekommen sind. Du richtest den Standard auf und setzt es frei. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht ein Hindernis, wenn einer sich durch eigene Fehler in die Gefangenschaft geführt hat, denen freizusetzen. Also, wenn deine Autorität, dein Leben mit Autorität prägt, ist davon, dass in deinem Umfeld Menschen frei werden, ist das ein erstes gutes Zeichen, dass du Autorität so lebst, wie Gott es vorgibt und damit ein gutes Bild auch von Gott abgibst. 1. Samuel 8 und ein paar Vers querbeet durch. Ich lese jetzt einfach nacheinander. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinem Namen. Nun setz doch einen König über uns ein, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wenn ihr an jenem Tag wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sagt, nein, sondern ein König soll über uns sein. Wow, das ist ja unglaublich. Aber so sind Menschen, oder? Also Gott hat gewusst, dass Menschen ihre Autorität nutzen würden, um das Volk zu missbrauchen, zu kontrollieren, einzuschüchtern, um ihr eigenes Reich zu bauen. Er hat das gewusst, er hat gesagt, hey, macht das nicht, schlechte Idee. Sie haben gesagt, oh, egal, was der macht, wir wollen so sein wie alle anderen, bring den König, oder? Das wird schon gut gehen. Ist er nicht so lässig geworden? Haben sie dann auch irgendwann gemerkt und dann haben sie es müssen ausbaden. Gott hat sie schön Konsequenzen von ihrem Handeln tragen lassen. Nicht angenehm. Aber eben, niemand haben wir auch Verantwortung zu übernehmen für unsere Entscheidungen. Also, was heisst das für uns selber oder für unsere Situation? Es ist ganz gefährlich, wenn wir anfangen, mit diesen Methoden von den Menschen Autorität auszuüben. Gott gibt uns Autorität, er hat uns zu Prinzen gemacht, er will, dass wir regieren, aber jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Sobald wir über Macht kontrollieren wollen, manipulieren wollen, steuern wollen, über Angst drücken, dann geben wir nicht mehr das Bild von Gott wieder und dann regieren wir nicht so, wie Gott das möchte. Beispiel. Wenn Gemeindeleiter ihre Autorität brauchen, um Menschen von Sünde abzuhalten, mit Kontrolle und Drohungen, dann finden das viele Christen gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Es ist ja für einen guten Zweck. Ich bewahre jetzt die Leute davor, dass sie sündigen. Sie entscheiden das jetzt nicht mehr freiwillig, sondern weil ich Druck ausübe, sage, in dieser Gemeinde ist es überhaupt nicht angesagt, dass wir. Dann weiss es jeder. Und jeder schaut den anderen an. Macht er das nicht? Und einer vom anderen schießt, dass er denunziert wird und nachher als negatives Beispiel in der Predigt erwähnt wird. Jetzt hast du volle Kontrolle und Manipulation, oder? Das sieht nach aussen ziemlich fromm aus, aber er hat innerlich kein Leben. Weil das sind keine freiwilligen Entscheidungen, sondern es ist manipulativer Druck. Wenn du so leitest im Geschäft, in deiner Familie oder in der Gemeinde, dann gibst du ein schlechtes Bild ab von Gott als Vater. Weil dann die Leute meinen, du führst so, wie er führt und damit ableitet, er ist auch so. Ist er aber nicht. Sehr wichtig, kenne ich meine Identität, wer bin ich in Christus und kenne ich, wer der Vater ist. Und tue ich, wenn ich Autorität ausübe, das Bild weitergeben. Aber bevor jetzt alle heimlaufen und sagen, ich hänge jetzt als erstes gerade die Autorität an den Nagel, ist mir vielleicht ein gefährliches Thema. Vergesst nicht, was wir am Anfang gesagt haben. Wir stehen alle in Autorität und man könnte sie auch an den Nagel hängen, sie ist immer noch da. Wenn du in einer Position bist, wo Menschen zu dir Vertrauen haben, werden sie immer noch kommen und dich fragen. Sie werden dich immer noch beobachten und ihr Leben nach deinem Verhalten ausrichten, ob du willst oder nicht. Und auch als Eltern kannst du es nicht abstellen. Also ist es viel wichtiger, statt ich hänge das Ding an den Nagel, ist mir schwierig, zu sagen, Gott, lass mich reifen. Lass mich reifen. Ich will weise mit Autorität umgehen, damit mir mehr Autorität kann anvertrauen kann. Und ich will weise umgehen, wie man sich unter Autorität stellt. Und eingerichtet sein und ausgerichtet sein auf Menschen, die du gesetzt hast, dass sie über mir dienen und leiten. Also, zum Abschluss. Unsere Autorität ist keinerlei menschlichen Beschränkungen unterworfen. Das ist mega krass. keinerlei menschliche Beschränkungen. Du kannst Nahrung vermehren, ob es jetzt 3 Fische und 2 Brot im Teller hat. Man kann daraus Hunderttausende von Brot und Fisch machen. Ob jetzt medizinisch ein hoffnungsloser Fall ist, keine Hoffnungslosigkeit bei Gott. Das sind keine Limiten, ob man übers Wasser muss laufen, um ans Ziel zu kommen. Auch all das ist möglich. Ist alles in deinem Erbe enthalten. Ein Leben ohne Limiten können führen. Aber innerhalb vom Plan Gottes, unter der Leitung vom Heiligen Geist und immer mit dem Ziel, nicht dich gross zu machen, sondern ihn gross zu machen. Das macht es dann wieder ein bisschen anspruchsvoller. Genau. Okay. Ich weiß, dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Background-Musik haben und das Ministry-Team führen kommt und die prophetisch dienen. Und Gebet anbieten, einfach, wenn ihr Heilung braucht, kommt führen, nehmt das in Anspruch. Wenn ihr Wiederherstellung braucht, um euer Erbe anzutreten, Ermutigung brauchen, sagen, hey, ich bin mir nicht bewusst, dass mein Erbe so gross ist, kommt führen. Aber wenn ihr den Wunsch habt, mehr Autorität überzukommen, kommt führen. Es ist nicht falsch, nach mehr Autorität streben, solange wir sie so einsetzen, wie wir es gehört haben. Also nutzt die Gelegenheit. Gott möchte euch an Positionen bringen, wo ihr Einfluss für ihn nehmen könnt und das Reich Gottes bauen könnt. Gott will das. Weil Gott will Transformation auslösen, will Veränderung auslösen, will Gefangene freisetzen und Kranke gesund machen. Hans-Rudi, hast du noch etwas ergänzen?
Ja, dass man einfach auch darum bittet, Herr, lass mich an den Punkt kommen, dass ich nicht verschrecke, wenn es wiederkommt, sondern einfach sagen, hey, es wird mir zum Besten dienen. Ich will mich freuen in der Prüfung. Also wer da auch möchte gesegnet werden, komm doch führen, lass dich segnen. Gebet ist so wertvoll, so wichtig.